Für mich ist das einer der unattraktivsten Sachen, wenn Menschen extrem ihren Komplexen verfallen sind und nicht daran arbeiten. Jeder von uns hat Komplexe, egal wie wunderschön ein Mensch ist. Ich habe die wunderschönsten Menschen auf dieser Welt gesehen und die haften voller Komplexe. Und das macht sie unattraktiv, weil sie sehr eingeschränkt sind in ihrem Gefühlsausdruck, weil sie immer Angst haben, was falsch zu machen. Und das finde ich nicht schön. Also auch jetzt blöd zu sagen, ist nicht schön, aber das zieht mich nicht so an. Mich ziehen Menschen an, die bei sich sind.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ich bin heute mit Maria verabredet. Hier ist so ein bisschen Wohnzimmer-Feeling. Maria, schon mal jetzt ganz, ganz herzlichen Dank für deine Gastfreundschaft.
Gerne.
Ich sitze bei Kaffee und ein Stück Kuchen bei dir. Maria, warum kommen Menschen sonst zu dir, wenn sie nicht gerade Podcasts mit dir machen?
Weil sie schön gemacht werden wollen, ganz simpel, genau. Und manchmal auch ihr Leben damit verändern möchten, ja.
Inwiefern verändern Sie Ihr Leben damit?
Wenn Sie eine neue Lebensphase haben, ist so der Klassiker, kommen viele Frauen und sagen, ah, ich habe keine Lust mehr, ich möchte eine Veränderung.
Nach der Trennung?
Nee, das hat nicht immer was mit Männern zu tun oder Trennung, sondern einfach Langeweile, Lust auf was Neues. Und dann fangen viele mit der Oberfläche an, also mit den Haaren und Klamottenstil, genau, dass man so ein bisschen eine neue Lebensatmosphäre aufbaut für sich selber, irgendwie in so eine neue Richtung geht.
Ja. Jetzt schimmert das schon so ein bisschen durch. Du hast nicht nur einen Beruf, du hast verschiedene Rollen, verschiedene Berufe, würde ich sagen. Ich hatte gerade so den Puls, das waren jetzt mindestens 4 oder 5 Berufe. Was machst du?
Bald. Ich steigere mich, genau. Also ich fange mal an von der Basic. Meine Mutter hat den Friseursalon hier in Bockenheim eröffnet. Da war ich 7 Jahre alt. Meine Mama war 27, genau. Und dann habe ich angefangen... während meines Abis habe ich erstmal die Visagistenausbildung gemacht, habe aber natürlich immer mal hier geholfen im Laden, bin hier groß geworden sozusagen. Danach, nach dem Abi, habe ich hier die Friseurausbildung angefangen und habe 6 Jahre im Salon hier gearbeitet bei meiner Mutter. Dann, das ist jetzt alles die Schnellversion, bin ich abgehauen nach Asien und habe dort Haare geschnitten, aber alles natürlich ohne Geld, einfach so just for fun. In Indien auf dem Bürgersteig, in Kambodscha irgendwelche Frauen die Haare geschnitten, Laos auch, Vietnam auch, genau. Und da bin ich zurückgekommen und habe gemerkt, dass ich eine Veränderung brauchte und habe zu meiner Mutter gesagt, du, ich werde nicht mehr so oft im Laden sein. Ich versuche das zu minimieren auf 2 Tage die Woche und versuche mir das Standbein als Freelancerin Hair und Make-up aufzubauen. Das heißt für Fotoproduktion, Magazine, Musikvideos, Hip-Hop-Musikvideos, so fing eigentlich alles an. Und dann habe ich Step-by-Step Fotografen angeschrieben, mit denen freie Arbeiten gemacht, damit ich meine Mappe aufbauen konnte. Und so fing das langsam an. Und jetzt mache ich das seit 5 Jahren sehr erfolgreich, weil ich mit sehr guten Menschen zusammenarbeiten darf, die mir sehr viel Freude bereiten, die mir sehr vertrauen, die mich immer wieder buchen. Und dafür bin ich sehr dankbar.
Was sind denn Voraussetzungen, dass du an diese Menschen rankommst oder dass du dir so ein Netzwerk aufbauen kannst? Wie macht man das?
Also ich muss ehrlich sagen, bei mir ist alles sehr instinktiv passiert. Ich habe nichts fokussiert. Ich war noch nie so ein ehrgeiziger Mensch in dem Sinne, dass ich mir einen 5-Jahres-Plan gesetzt habe, sondern ich habe versucht, den Moment wahrzunehmen, was da dort entstanden ist und dort mein Bestes zu geben. Also wie soll ich das sagen? Also ich habe zum Beispiel eine Woche vorher ein Mädel kennengelernt im Jokjok und die hat mich gefragt, ja, was machst du? Und dann habe ich gesagt, ja, Haare und Make-up. Und dann eine Woche später hat irgendwie ein Kumpel sie gefragt, ey, wir suchen jemand Cooles für Haare und Make-up, hast du jemanden? Und dann ist es so spontan entstanden und die so, ey, ja, danke Laura nochmal, Grüße an dich. Ich werde das niemals vergessen, weil das war so ein Start für mich. Denn das waren die ersten Kollega-Videos, die ich gemacht habe und ich war sehr großer Deutschrap-Fan und mit 2 tollen Brüdern, die Weika-Brüder, die super Hammer-Musikvideos deutschsprachigen Bereich machen und das war für mich so ein Aha-Erlebnis, mit so Leuten arbeiten zu dürfen, zu gucken, wie detailliert junge Menschen an Szenen rangehen, an Bildausschnitte, an Lichter, Lichtatmosphären und für mich war das immer so ein Set, so ein Gesamterlebnis, so eine komplett neue Welt und natürlich der Künstler an sich. Ich war ja einfach geflasht. Und dann ging es weiter immer in andere Richtungen, weiterempfohlen für dann Haftbefehl, war ich ein riesengroßer Fan damals. Das war für mich so, wow, ich war so einer der krassesten Fans von Haftbefehl, wo alle noch Haftbefehl irgendwie belächelt haben. Ja, war ich so, krasser Deutschrap und der wird die Rap-Deutsch-Geschichte verändern. Und es war für mich so eine Ehre, für den zu arbeiten und den in seinen Videos zu beobachten, wie der rappt. Also es war toll.
Deinen leuchtenden Augen nachzuurteilen, bist du immer noch Fan, was ich sehr gut nachvollziehen kann.
Ja, also ich höre, sagen wir mal so, ab einem gewissen Alter entwickelt man sich weiter mit der Musikrichtung, aber die alten Sachen feiere ich immer noch natürlich, die höre ich beim Joggen, weil die mich motivieren, aber es ist jetzt so nicht mehr in meinem Alltag so drinne wie früher. Man wird älter, man hört ein bisschen gediegerene Musik, es verändert sich so, aber es wird trotzdem immer so ein Teil mit drin bleiben, wo ich so sage, ja, cool, Deutschrap, dass ich ein Teil so davon sein durfte. So.
Ja. Hast du dir überlegt, diese Schiene zu intensivieren?
Was meinst du genau
damit? Dass du verstärkt für Hip-Hop-Videoproduktionen arbeitest? Oder war das immer eine Säule von verschiedenen? Und wäre es dir zu langweilig?
Ja, genau, das ist es. Ich brauche die Vielfalt. Es ist so, ich habe noch einige Musikvideos danach gemacht, auch Covers für Schwester Eva, auch eine ganz tolle Frau, wird total unterschätzt, Hammermensch. Bin in den Bereich gegangen, aber irgendwann mal ist es so, dass für mich, also Musikvideos ziehen sich sehr lange, sehr anstrengend oft auch von den Zeiten, also es geht mehr über 12, 13 Stunden, ja, bis du sowas im Kasten hast. Und für mich war es auch wichtig, mal in einen anderen Bereich zu gehen. Ich bin danach mehr in die Fashion-Industrie gegangen, habe einen sehr guten Friseur lange assistiert, der auch ein Magazin hatte. Und da habe ich nochmal mehr in der Materie mit Haaren und Make-up gelernt, weil in den Rap-Branche bist du natürlich ein bisschen minimiert vom Styling. Ist ja nicht so du machst da nicht so krasse Sachen, ja. Es ist schon eher simpel. Und das hat mir auch gefallen, so mehr in diese Fashion-Richtung zu gehen, mit Profi-Models zu arbeiten, hat wieder eine ganz andere Schönheit für mich. Jeder Bereich hat irgendwie seine Schönheit, aber diese mit wirklichen professionellen Models zu arbeiten ist, auch wie so eine andere Welt wieder, ja, das ist schon auch interessant. Ich weiß noch, das erste Mal habe ich für Laurel assistiert, da waren wir in München, da kamen irgendwie 12 Models aus 12 verschiedenen Städten, irgendwie New York, Paris, Norwegen, und ich stand nur da, wir waren München hat eh sowieso riesengroße Studios, und es waren 2 Studios mit extra ein Kochteam für uns, was morgens dann irgendwie Fruchtsäfte zubereitet hat und Eier, und wir hätten so gerne eigentlich das so, what the fuck, wo bin ich? Ich möchte hier leben, jeden Tag in diesem Studio. Genau, das war so für mich, wow, und diesen Models zuzuschauen, die alle wunderschön waren, ja, aber trotzdem auch, muss man sagen, das habe ich schnell gelernt, wunderschöne Menschen haben auch sehr oft sehr viel Komplexe so haften. Ne? Und das war so, das zu sehen, dass es das nicht alles ist, war sofort irgendwie sichtbar, was auch beruhigend war und schön. Ne? Also das ist nicht alles so, ah, wir sind schön und das war's. Also es hat auch so was Echtes in so einer Produktion dabei zu sein. Das war echt schön, ja.
Das klingt so ein bisschen nach entmystifizieren.
Nee, ich finde es toll. Es hat mir und meine Wahrnehmung zur Schönheit und was schön sein soll, enorm verändert, und ist aber toll. Das heißt, es hat mich so ein bisschen geheilt, zu sehen, dass es alles gar nicht so ist, wie man denkt, und dass es auch okay ist. Ne? Also das ist schon wichtig zu wissen. Und das ist ja, was ich sage, ich arbeite in einem oberflächlichen Beruf, wo es viel um Schönheit geht und eine Illusion darzustellen. Aber ich finde genauso dazu, also es ist in Ordnung, dass diese Illusion herrscht. Ich finde, es ist auch eine Art von Kunstform oder Auslebungsform. Aber ich finde, es ist genauso wichtig, auch zu sagen, ey, es ist auch in Ordnung, wenn es nicht so ist. Und es ist auch meistens nicht so, und es ist auch in Ordnung. Also die Wahrheit auch dahinter so ein bisschen zu sehen, dass es wie eine Art Kunstform einfach nur ist. Ne? So wie es Musikvideos auch so ist oder Film.
Ja. Was bedeutet für dich persönlich denn Schönheit?
Ja, habe ich mir viel Gedanken drüber gemacht. Für mich persönlich ist Schönheit, wenn Menschen zu sich stehen. Egal wie sie aussehen, das hört sich jetzt so klischeehaft an, aber auch wenn ein Virus herrscht in der Schönheit, wenn nicht alles perfekt ist. Und für mich ist das einer der unattraktivsten Sachen, wenn Menschen extrem ihren Komplexen verfallen sind und nicht daran arbeiten. Jeder von uns hat Komplexe, egal wie wunderschön ein Mensch ist. Ich habe die wunderschönsten Menschen auf dieser Welt gesehen und die haften voller Komplexe. Und das macht sie unattraktiv, weil sie sehr eingeschränkt sind in ihren Gefühlsausdruck, weil sie immer Angst haben, was falsch zu machen. Und das finde ich nicht schön. Also auch jetzt blöd zu sagen, ist nicht schön, aber das zieht mich nicht so an. Mich ziehen Menschen an, die bei sich sind und sagen, ey, ich weiß, ich bin klein, ich bin ein bisschen dicklich oder ich bin zu groß oder ich bin aber trotzdem sich nicht einschränken lassen in dieser Form, wie sie sind. Ja, das finde ich schön.
Weil du so mit ganz unterschiedlichen Menschen zusammenarbeitest, gibt es so einen Typ Mensch, Typ Kunde, mit dem es sich am einfachsten arbeiten lässt? Ich hätte jetzt eine Vermutung, dass es eher die Models sind, weil sie professionell sind. An denen kannst du gut arbeiten. Die halten wahrscheinlich auch was aus.
Ja,
schaust du drauf?
Ja, also bei mir ist es so, am einfachsten arbeite ich oder ist die Produktion mit Menschen, die mir vertrauen, die mich gut briefen, die sagen, was sie von mir wollen und ich das einfach umsetzen darf, weil sie mir vertrauen.
Wie funktioniert denn genau diese Auftragsklärung, dieses Briefing?
Ja, also ist eigentlich ganz einfach. Es wird ein Moodboard geschickt vom Fotografen oder von der Produktion, was für ein Produkt es ist.
Entschuldigung, was ist ein Moodboard?
Moodboards ist zum Beispiel, wo die Stimmung aufgenommen wird von dem Shooting. Was wichtig ist oder wie die Models aussehen sollen, ist auch integriert in diesem Moodboard. Wie die Haare sein sollen, wie das Make-up sein soll, wie die Posen sein sollen, wie die Lichtatmosphäre vom Shooting ist. Ja, ob es eher so ein bisschen diese düstere Stimme oder fröhlich. Ja, da gibt es verschiedene, also ganz viele Facetten von Moods. Aber es ist oft ganz, ja, simpel meistens. Die freien Arbeiten sind schon schwieriger, weil man ist frei und weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Das ist für mich oft so, wo ich erstmal ein bisschen länger brauche, weil das auch viel mit Gefühl zu tun hat. Ne? Was fühlt man, was will man jetzt umsetzen? Aber so Jobanträge oder Anfragen sind ganz simpel. Ja, das ist sehr einfach umzusetzen. Da bin ich einfach nur Handwerkerin.
Also es gibt die Auftragsarbeiten, wo dir relativ klar ist, was am Ende dabei rauskommen soll.
Genau.
Und es gibt auf der anderen Seite die Situation, wo die Klientin, die Kundin vielleicht selber nicht ganz wissen, was sie eigentlich wollen.
Ja, also ich gebe auch schon, natürlich, wenn der Kunde nicht weiß, was er möchte im Bereich Haare und Make-up, gebe ich immer Inspiration oder sage, in welche Richtung es passen würde zum Gesamtkonzept. Das gibt es natürlich auch, aber oft ist es schon in so großen Produktionen klar, was verlangt wird von Haare und Make-up. Es geht eher nur so um Freisachen, wenn zum Beispiel ein Fotograf meine Arbeit toll findet und mit mir arbeiten möchte und kontaktiert mich, sagt, ey, hast du Lust, irgendwie ein freies Projekt zu machen, da ist auch ein tolles Model und mir das Mädel zeigt und ich bin begeistert von dem Mädel und habe auch Lust, mit ihr zu arbeiten. Genau, dann ist das nochmal eine andere Sache. Da muss man sich ein bisschen mehr rantasten und gucken, was würde passen zu seinem Stil, was passt zu dem Model. Weil ein richtig gutes Model macht schon 80%, finde ich, also für meine Arbeit aus. Wenn ich das richtige gecastete Gesicht habe für den richtigen Look, dann habe ich gar nicht mehr so viele Möglichkeiten, was falsch zu machen, sage ich mal. Ne? Also deswegen finde ich es auch immer so geil, wenn ich so High-Profi-Models sehe und dann kommen irgendwelche Visagistinnen und malen dir nur so einen Strich übers Gesicht und sagen so, oh ja, ja natürlich. Ich meine, wenn du so ein geiles Gesicht hast, da sieht alles geil aus. Ne? Also das ist so, man muss eben die richtigen Gesichter haben, um auch ein gutes Make-up vermarkten zu können, würde ich sagen.
Wie viel Wartezeit hast du bei so einem Job?
Oh, unterschiedlich. Also bei Musikvideodrehs ist natürlich eine längere Wartezeit, bis die mehreren Takes hintereinander gedreht werden, bis ich dann nochmal reinspringen kann, um abzupudern. Aber bei so Sachen wie, wenn ich jetzt eine Fashion-Show habe, wo ich Make-up machen muss irgendwie, da bin ich teilweise am Durcharbeiten. Also und das 5-6 Stunden teilweise kann ich, nicht auf Toilette gehen oder mal kurz ein Wasser trinken. Also es gibt echt Unterschiede. Es gibt auch, letztens habe ich eine Produktion gehabt, die ging 2 Tage hintereinander, habe ich jeweils pro Tag 24, nicht Profi-Models, sondern Patientinnen von einer ganz tollen Klinik in Frankfurt stylen dürfen und es war hardcore, aber es hat so viel Spaß gemacht, weil du hattest jedes Mal und du musst, wenn das keine Profis sind, an Menschen, normale Menschen, die in dieser Schönheitsindustrie nicht so einen Kontakt haben, musst du ganz anders rangehen. Da geht es um die Person, um den Charakter. Du musst den Charakter rausarbeiten, dieser Frau, dass sie sich wohlfühlt. Es geht nicht darum, einfach nur schön zu sein, sondern sie muss sich in den Spiegel angucken und sagen, wow, ich erkenne mich wieder und es sieht noch schöner aus.
Wie kommst du denn da dran?
Du meinst an das Gesicht, weil, also wenn ich das Gesicht vor mir habe, an die Person, wie ich das rausarbeite, das hört sich echt blöd an, aber ich gehe so viel mit Gefühl da dran. Also ich muss sagen, ich bin ein sehr intuitiver Mensch, was mich Gott sei Dank sehr oft gerettet hat und in gute Position gebracht hat, auch beruflich. Ich muss sagen, ich habe lange gebraucht, um die schulischen Sachen, die mir beigebracht worden sind, nicht mehr darauf zu achten, weil es hat mich eingeschränkt in meiner Kreativität. In der Schule lernst du ja Komplementärfarben, wenn du die Augen betont sein darfst und den Mund nicht, bist du blöd. Bullshit, sorry, nicht ganz Bullshit, aber es gibt gewisse Sachen, die kann man, es kommt immer auf die Person drauf an, die vor dir ist und was für einen Look du zeigen möchtest. Ne? Also du musst dich jedes Mal neu auf die Gesichtsform, auf den Look, was ist die Person überhaupt? Und das finde ich oft, sieht man an Make-ups oder Klamottenstyling, Leute versuchen irgendwas darzustellen oder viele Leute lassen sich stylen und es passt nicht zu ihren Inneren und es sieht einfach nur verkleidet aus. Und das ist der Unterschied. Ich finde, man muss einen Style adoptieren und sich wohl drin fühlen, egal ob es jetzt ein Schmuddel-Look ist, irgendwie so ein bisschen dieser Balenciaga, ich bin Obdachloser oder eigentlich nicht-Look sozusagen oder ich laufe in High Heels rum, aber es passt zu mir. Das finde ich wichtig, dass man sich einfach wohlfühlt und das zum Ausdruck bringt. Dann strahlt man eher und man ist eher bei sich. Und deswegen finde ich es auch toll, oder fände es gerade auch toll in Frankfurt, gerade hier in Frankfurt, wenn die Leute sich ein bisschen mehr trauen würden. Ein bisschen mehr aus sich rausgehen und sagen, ey, heute fühle ich mich, ich habe mal Lust, schick rumzulaufen mit High Heels. Und das einfach mal zu machen, ohne dass man dann irgendwie dumm angeguckt wird, weil man nicht mit seinem Survivor-Rucksack irgendwie zur alten Oper fährt. Ja? Also das ist so ein bisschen das ist so der Hauptlook in Frankfurt, ganz ehrlich, diese Survivor North, ich habe nichts gegen North Face, ist ja noch geil, aber ich ziehe irgendwie meinen Rucksack an und habe meine Leuchtweste an, damit mich alle sehen und meine Schutzhose, ist ja auch alles in Ordnung, aber hier fehlt ein bisschen mehr Farbe, Sexappeal, ich liebe es, wenn ich Frauen sehe, die in hohen Schuhen laufen können und sich wohlfühlen und sexy sind, das ist für mich sowas, wow, da erfreue ich mich, weil die Sexualität, das hört sich jetzt immer so blöd an, nicht, dass er jetzt irgendwie wieder so, ich bin ja selber Feministin, aber nicht, dass da jetzt wieder irgendwelche Leute kommen und sagen, also diese Weiblichkeit auch ein bisschen im Ausdruck kommt oder auch die Männlichkeit kommt, wie viele Männer in schlechten Anzügen rumlaufen. Dann denke ich mir so, ey, lass das lieber. Oder verkleidet, nee, super, alles gut, nee, siehst super aus, passt.
Danke.
Habe ich schon gleich gesehen. Das ist nämlich auch so eine Berufskrankheit von mir. Ich check nämlich immer alles gleich ab, was vor mir steht. Alles gut. Nee, aber da auch so zu sagen, ey, ich gönne mir mal einen guten Anzug, ja. Oder wenn nicht, dann nicht. Dann ziehe ich keinen Anzug an, aber irgendwas, was so passt zu mir. Ja.
Würdest du der Hypothese zustimmen, dass Männer generell ein bisschen mehr auf sich achten sollten, als es Frauen grundsätzlich sowieso tun?
Also, was für mich zur Schönheit und zum äußeren Schönheit auch dazugehört, ist die... Wo fange ich an? Fängt mit der Ernährung an, mit der Einstellung an, mit der Pflege im Gesicht auch an. Es geht nicht nur darum, immer gute, teure Klamotten zu tragen, sondern dass man auch ein bisschen seinen Geist pflegt und seine Haut und seinen Körper pflegt und auch was dafür tut. Weil ich glaube, ein Mensch, der auch körperlich und psychisch sich trainiert, braucht gar nicht so viel drumherum, wie uns so suggestiert wird. Ja? Also das fängt so erstmal woanders an und danach kannst du immer noch drauf aufbauen und sagen, hey ja, warum nicht? Ich trimme mal noch ein bisschen hier, ich mache meine Haare oder ich hole mir mal noch eine Gesichtscreme für Feld. Also ich weiß es nicht, hier in Frankfurt würde ich sagen, ist es gar nicht so ein großer Unterschied. Die Männer kommen langsam mehr in diese oberflächlichen Pflegebereich, was man ja auch schon sieht, wenn man in Drogerieläden geht. Auf einmal habt ihr Männer ein komplettes Regal. Das gab es ja vor 2-3 Jahren noch nicht. Ne? Also da ist es schon ein sehr großer Markt. Auch seit diese ganze Barber-Geschichte angefangen hat vor ein paar Jahren hier in Deutschland. Das gibt es ja schon länger, aber hier in Deutschland hat es ja natürlich wieder gedauert. ist es extrem der Boom gegangen, was mich manchmal ein bisschen... erschreckt, dass es dann alle auf einmal so machen. Ne? Es ist so ein, auf einmal laufen wir alle mit so Bärten rum, auf einmal laufen wir alle so ein Holzfällerhemd, auf einmal laufen wir alle, aber es sieht oft auch sehr verkleidet aus, weil, ja.
Jetzt waren wir so ein bisschen auf der anderen Seite vom Pferd runtergefallen.
Ja, genau. Erst waren wir alle schön in Röhrenjeans und ein bisschen, und dann ist, ja, egal, aber soll ja jeder machen, was ich will nicht immer so viel haten, aber das ist, wie man es beobachtet, alles gut.
Welche Stadt sollte sich Frankfurt denn in der Hinsicht zum Vorbild nehmen?
Guck mal, die Grundbasis von Frankfurt ist geil. Es gibt tolle, super Menschen. Ich liebe Frankfurt. Ich sag immer so, auch eine Stadt, ich würde hier nicht wegziehen aus Deutschland, wenn, dann bleibe ich hier in Frankfurt. So. Also natürlich bin ich immer inspiriert, wenn ich in Berlin bin und so, flash mich, aber ich könnte auch nicht leben, weil Frankfurt ist klein und schnuckelig und es gibt tolle Menschen und ich habe auch tolle Menschen, die mich unterstützen, die ich unterstütze. Also es ist ein tolles Netzwerk. Wir haben super Street-Hip-Hop, die Hip-Hop-Street-Fashion sozusagen geprägt. In Berlin laufen die ganzen Aslaks oder die neue Generation, die Hip-Hop hört, läuft rum wie unsere Aslaks damals, die irgendwie an der Konst die Gras vertickert haben. Also wir haben das geprägt mit der Bomberjacke, mit den Neon-Turnschuhen, mit den Hitback, das war Frankfurt-Style so, ja. Und da haben wir auch schon was gemacht in der Musikrichtung, auch enorm früher in Techno in den 90ern, Hip-Hop, also das darf man alles nicht vergessen. Aber manchmal einfach sich nicht zu, also generell finde ich manchmal, nicht sich zu ernst zu nehmen in dem, was man trägt und sich einfach mehr traut, das würde ich Frankfurt empfehlen. Und seinen eigenen Stil wieder rausholen. Nicht, dass es sich irgendwie orientieren sollte an irgendeine Stadt, sondern ja, einfach mal den Frankfurt-Style wieder aufblühen lassen, würde ich sagen. Ja.
Wo kommen denn für dich Trends her? Also einmal aus der Konsti.
Ja, genau.
Dann wahrscheinlich, ja. Ich weiß es nicht, wo kommen Trends aus Mode, Fashion, Make-up, Hair? Wer setzt die? Wie entstehen die eigentlich?
Die Straße auf jeden Fall. Also was die Fashion-Industrie ist, die Musikrichtung, die Musik ist enorm. Musikbusiness prägt enorm die Fashion-Industrie. Junge Menschen auf der Straße prägen enorm die Fashion-Industrie, schon immer so gewesen. Randgruppen prägen die Fashion-Industrie, die belächelt werden am Anfang. Und natürlich das Internet hat sich enorm eingemischt heutzutage, ja, oder wird gespreadet dann eher der Trend dadurch. Für mich persönlich sind es natürlich auch das Internet, natürlich auch die Musikindustrie, aber auch Charaktere prägen mich enorm, Filme prägen mich enorm, alte Filme auch. Aber wie soll ich dir das sagen, ein Mensch, der charismatisch ist und Charakter hat, der prägt mich auch, einen gewissen Look rausarbeiten zu können. Starke Frauen, starke Männer, ja, starke Persönlichkeiten. Hat mich schon immer geprägt, schon als kleines Kind, ja.
Jetzt habe ich gerade so ein bisschen das Gefühl, so einen Wiedererkennungseffekt zu haben. Das ist schon dieses Fühlen zwischen den Zeilen lesen,
ja.
Empathie oder
ja.
Wie würdest du das?
Ja, doch, das hast du richtig gesagt, ja, Empathie auf jeden Fall.
Das sind aber nicht immer Menschen, mit denen du vorher lange Zeit verbringst.
Nicht, gar nicht.
Also du musst relativ schnell
gar nicht
verstehen,
ja.
Was angesagt
ja.
ist.
Das ist es auch. Das ist es an meinem Job, dass ich sehr schnell einen Menschen analysieren muss, wie er ist, wie bewegt er sich, was hört er für Musik, was ist sein Charakter, wie spricht er, was sind seine Gestiken, was natürlich für mich auch manchmal im Privatleben echt anstrengend ist, weil ich schalte das ja nicht einfach an. Ich habe echt so einen Tick, wenn ich auf der Straße laufe und irgendwie jemand läuft vor mir, dann gucke ich mir auch teilweise auch die Haarschnitte an und denke mir, okay, der Nacken, der hätte ein bisschen schmaler gesetzt werden müssen. Oder ich will da auch nicht versuchen, immer zu urteilen, aber ich bin ja getrimmt darauf, wie man was verbessern kann. Und das ist es eben im Alltag, was ich dann auch in meinen Gedanken umsetze immer. Ja.
Was macht einen Kunden, ich fasse es mal ein bisschen weiter, was macht einen Kunden für dich besonders anstrengend?
So.
Leg auf die Uhr, wie viel Zeit haben wir.
Das ist ein gutes Thema. Nee, weil da bist du bei mir echt an der richtigen Stelle, weil ich ein ganz neues Arbeitskonzept für mich entwickelt habe. Da ich mir die Freiheit nehme, da ich auch das mit den Freelancer-Sachen habe und auch noch hier im Friseursalon mit meiner Mutter tätig bin, habe ich mir die Freiheit genommen, nur Kunden zu bedienen, die ich menschlich, das hört sich blöd an, vertreten, nein, mit denen ich menschlich kann. Wo ich merke, ey, es ist mir egal, es kann auch einer kommen und sagen, ey, ich zahle, ich will den Haarschnitt, wir reden nicht viel, alles fein für mich. Ich kann aber nicht, es gibt Menschen, die denken, sie zahlen Haarschnitt und zahlen aber auch noch dich dazu und deine Emotionen oder denken, sie können irgendwie grenzüberschreitend sein. Und da gab es schon einige Situationen, wo ich auch wirklich, ich bin eine sehr kleine Frau, man unterschätzt mich oft und was mir oft zum Vorteil kommt, aber ich habe schon 3-4 Mal einfach Leute hier rausgeschmissen, die sehr überfordert waren mit dieser Situation, weil sie sich so daneben benommen haben. Und das finde ich schade, weil ich bin ein sehr gastfreundlicher, freundlicher Mensch, aber es gibt leider oft in der Dienstleistung Menschen, die das nicht zu schätzen wissen oder denken, sie könnten extrem viel dafür verlangen.
Was muss man anstellen, um von dir rausgeschmissen zu werden?
Also ein Fall war, da saß ich, also der wollte einen Termin haben, der Herr, und ich habe nachts bis um 9 hier und habe Haare gestellt und der kam hier rein, hat die Tür aufgerissen, hatte eine Hand irgendwie in seiner Hosentasche und die andere Hand eine Coca-Cola und rannte mit Schritten auf mich zu und sagte, ey Schätzchen, ich will einen Termin haben. Und ich sofort direkt auf ihn zugerannt, mach die Tür auf und sag so, nix Schätzchen, hier gibt's keinen Termin, raus. Und er stand nur so da und war total schockiert. Da habe ich gesagt, sorry, ich war hier alleine an dem Abend, weil ich arbeite auch manchmal länger, weil ich das mag, so in die Nacht reinzuarbeiten. Ich bin eine Frau, die hier alleine Haare schneidet. Du kommst so in einen Laden rein. Wie respektlos ist das denn? So, sorry, geht nicht. Und Schätzchen bin ich schon mal gar nicht. Nicht, dass ich jetzt so ein Feministenzeug, da ist mir egal, aber es geht darum, wie du in einen Laden reinkommst, weißt du? Die meisten Leute kommen rein und sagen nicht mal Hallo. Also das ist so, ist mir auch egal, aber ich finde es schade. Das finde ich schade, weil da begegnen sich Menschen, dass man sich kurz mal vorstellt und so ganz natürliches Miteinander. Und das fehlt manchmal. Einen anderen Fall hatte ich mal hier, der hat irgendwie so, ja, ich will einen Termin, ja, wie, nee, nicht sofort. Und diese Druckmasche, die funktioniert bei mir auch nicht. Wenn jemand mir Druck macht und mir sagt, ja, was soll das denn? Ihr habt da eh nichts hier zu tun, weil das gar nicht stimmt. Wir haben sehr flexible Arbeitszeiten, deswegen ist der Laden nicht immer komplett voll besetzt. Dann habe ich gesagt, wissen Sie, Sie sind ziemlich unfreundlich und das finde ich nicht schön, bitte verlassen Sie den Laden. Und damit war er auch total überfordert. Ein gebildeter, gelehrter Mann, wirklich gut angezogener Mann. Da ist mir egal, wie schick du bist, wenn du dich nicht menschlich gut verhalten kannst, verlass bitte den Laden. Und das ist so, dieses Recht nehme ich mir, weil ich bin der festen Überzeugung, dass so viele Menschen nicht glücklich sind in ihrem Bereich, also in ihrem Job, weil sie mit so vielen Menschen zu tun haben müssen, die sie runterziehen, die sie respektvoll, also der Ton hier ist extrem negativ geworden, finde ich gerade. Also ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber in Deutschland habe ich das beobachtet, dass in dem Dienstleistungsbereich oder egal, auch in Büros oft so ein bisschen diese Sticheleien und negativ und nicht so diese motivierende Energie herrscht. Und das finde ich schade. Und das versuche ich in meinen Projekten, wenn ich Shootings habe, immer gute Laune zu spreaden, den Menschen zu sagen, wie toll sie sind, wenn ich es natürlich so fühle, aber meinen positiven Gedanken immer zu äußern. Und ich finde, das fehlt hier. Wir sollten mehr uns darauf fokussieren, wieder andere Menschen zu pushen und schöne Sachen zu sagen, anstatt Bullshit zu labern. So, ja.
Weil wir gerade bei den ganz leichten Themen sind, schließe ich gleich die nächste Frage mit an und dann gehen wir wieder in eine andere Richtung. Ja. Was würdest du denn so als Schattenseiten in deinem Beruf bezeichnen?
Oh, Schattenseiten. Geil, dass ich so lange nachdenken muss, das ist schon mal cool. Ich weiß es nicht, ich kann es ja immer nur von meiner Seite sagen, es gibt bestimmt in dieser Branche Schattenseiten für andere Menschen, auf jeden Fall. Doch, obwohl, wie soll ich es sagen, es ist manchmal schwierig, mit so viel Energien klarzukommen. Das hört sich jetzt auch wieder so esoterisch an, aber jeder Mensch hat ja eine Energie. Wenn ein Raum gefüllt ist mit so vielen Menschen, mit verschiedenen Energien, ist es manchmal, glaube ich, es ist anstrengend manchmal, das alles so zu sortieren. Es sind viele Eindrücke. Und was dieser Job an mir gefordert hat, was ich versuche jetzt wieder ein bisschen zurückzuerobern, es ist zu sehr in mein Privatleben eingedrungen. In dem Sinne, dass ich gelernt habe, in diesem Job immer sehr schnell produktiv was umzusetzen, tue ich das auch im Alltag, wenn ich frei habe, wenn es Sonntag ist, stehe ich auf und es beginnt schon, wenn ich den Kaffee koche, währenddessen überlege ich, wie ich produktiv was anderes machen kann, damit keine Zeit verloren geht. Und es ist sehr extrem bei mir ausgeprägt. Oder ich recherchiere, dann bin ich im Internet, dann verliere ich mich in diesen ganzen Styling-Sachen. Also es ist so, natürlich habe ich auch viele Sachen, die ich mache Sport, ich lese viel, ich ernähre mich gesund, aber es ist trotzdem, werde ich immer eingenommen davon. Und das ist ein bisschen, ja, das ist vielleicht die Schattenseite, ja, die man aber auch erarbeiten kann. Da muss man sich nur ein bisschen mehr disziplinieren, wieder in eine andere Richtung, ja.
Erwarten Menschen zum Teil, dass du auf Knopfdruck kreativ bist?
Ja. Ja, auf
wie,
jeden
wie,
Fall.
Wie schaffst du es, dass du dir deinen Freiraum aufbaust? Oder wie gehst du damit mit dem Druck? Ist ja eigentlich ein Druck.
Ich sag dir ganz ehrlich, mit Druck kommst du bei mir nicht. Also das ist, wie soll ich dir das sagen? Ich bin Mensch. Ich war am Anfang, überlege ich gerade, doch am Anfang war ich immer schon der Druck. Am Anfang hatte ich Schiss, doch, auf jeden Fall. Ich dachte immer so, ich pack das nicht. Oh, jeder Job war so ein bisschen anstrengend und Herzflimmern. Boah, da kommt der und der und der. Und jetzt bin ich so, ey, ich mache das jetzt so viele Jahre, ich habe schon so viel gemacht und wenn es dir nicht gefällt, können wir es ja, also ich bin auch so ein Mensch, ey, du kannst mir direkt sagen, ey, das passt jetzt nicht, Maria, was ist denn da los? Mach mal das. Dann mach. Was gut ist, es ist noch nicht so oft passiert, es sind nur so komische Sachen passiert, wo ich mir dachte, okay, wollt ihr mich jetzt verarschen? Also so jemand, wo ich immer die Wimpern getuscht habe und die ist ausgerastet, weil die Wimperntusche irgendwie so krass war, habe ich gesagt, wir können es abmachen, ist kein Problem. Aber die Wimperntusche, das bin gar nicht ich. Und ich denke mir so, okay, was ist hier los? Schon mal gesehen, was auf der Welt abgeht und was wirklich wichtig ist, komm mal runter. Also ich bin Mensch, wie soll ich dir das sagen? Ich sehe immer das Ganze. Und wenn ich sehe, was auf dieser Welt abgeht, dann ist das, was ich mache, ein kleiner Staubkorn auf dieser Erde. Deswegen nehme ich mich nicht so wichtig um meine Arbeit. Ich versuche natürlich, den Kunden zufriedenzustellen, weil dafür werde ich bezahlt. Ich versuche, meine gute Energy zu spreaden, weil ich das einfach möchte. Das ist so ein Teil, den ich versuche, dieser Welt irgendwie mitzugeben. Und mehr geht nicht. So, entspannt euch, alles klar. Und wenn es euch nicht gefällt, können wir es umändern. Das ist einfach eine oberflächliche Sache, die man schnell ändern kann. Deswegen habe ich in der Hinsicht nicht mehr so viel, also kann ich mit Druck umgehen, ehrlich gesagt. Ja. Ja.
Ich muss noch mal kurz ein Stück Kuchen essen, weil der wirklich lecker ist.
Ja, der hat mein Freund gemacht gestern.
Schönen Gruß, genau, unbekannterweise. tausend Dank.
Ja, das super, das freut mich.
Was ist denn ein Feedback, das du bekommen hast, oder eine Rückmeldung, das du bekommen hast, das dich besonders berührt und bewegt hat?
Ich muss ehrlich sagen, mich supporten so viele Menschen in meiner Umgebung, was ich echt toll finde. Meine Arbeit auf jeden Fall, dass ich so ein Gespür habe, dass ich schnell bin, dass ich immer gut drauf bin, was man auch manchmal natürlich anstrengend ist, wenn man immer gut drauf sein muss, ne? Weil ich auch manchmal Tage habe, wo ich nicht so viel reden möchte und einfach meine Arbeit nur machen will, was ich dann auch tue. Oder ja, mir hat auch mein Fotograf gesagt, wow, das hat er noch nie erlebt, dass eine Visagistin auch anpackt beim Videodreh und auch die Kabel trägt. Ich bin nicht nur so, dass ich sage, ey, ich mache jetzt Haare, Make-up und danach nichts, sondern dann langweilige ich mich und gucke, wie kann ich die unterstützen? Kann ich irgendwie das Licht halten? Kann ich denen irgendwas zu essen bringen? Die Sachen schleppen ins Auto rein? Also ich bin mir für nichts zu schade und das immer noch, obwohl ich das seit 5 Jahren schon mache, denke ich, gehört es dazu, sich zu grounden, dass man das Gesamtding sieht. Ne? Und was mich als letztes so geehrt hat, ist, ich habe ja jetzt angefangen, irgendwie seit ein paar Wochen Analogfotos zu machen mit einer kleinen Kompaktkamera, weil ich schon immer eigentlich durch diesen Job auch ein gewisses Auge habe für Ausschnitte, für Modelle, für Szenerien und es jetzt angefangen habe, festzuhalten. Und ich habe ein super Feedback bekommen, Fotografen, die mich unterstützen, die mir ihre Kameras leihen, die mich pushen und sagen, ey Maria, mach weiter, du hast ein krasses Auge, was irgendwie 98% nicht haben. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, wow, jetzt habe ich sogar einen kleinen Job bekommen irgendwie schon, der irgendwie diesen Monat noch stattfindet, wo ich mich wirklich drauf freue. Ein tolles Hotel. Ja. Und das ist so, wo ich mir denke, wow, das ist nochmal eine ganz andere eine andere Form, wo ich mich so kreativ ausleben darf. Das finde ich super, ja.
Ist das etwas, was du ausbauen willst oder ist es eher, was du eigentlich primär für dich persönlich machst?
Also, die Maria funktioniert ja nur so, dass es Spaß machen muss. Und dann fließt ja alles von alleine. Und da ist der Part, wo ich immer aufpassen muss, dass ich nicht, also weil ich ja schon auch Sachen ernst nehme, weil ich sie ja gut machen will, aber diese Leichtigkeit darf nicht drin verloren gehen. Und das ist wichtig. Ich glaube, sonst funktioniert das nicht bei mir.
Wie würdest du denn grundsätzlich die Entwicklung deiner Rolle in den letzten Jahren beschreiben? Hat sich der Beruf, ich weiß, du hast jetzt verschiedene Hüte auf, was sind denn da so wesentliche Änderungen, die du feststellst? Gibt es da einen Trend? Wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt?
Ich glaube, dass die Visagisten oder Hair- und Make-up-Artists damals es schon schwieriger hatten, erstmal berühmt zu werden. Also es hat länger gedauert, dass es sich rumspricht und es war mehr auch dieses Klinkeputzen, würde ich sagen. Also die Arbeiten rüberschicken per Post, E-Mail. Also es war nicht mehr so, dass man so schnell Sachen raushauen konnte und auch so viel faken konnte, um eine Karriere zu erreichen. Das muss ich schon sagen. Also wenn ich mir manchmal angucke, was heutzutage für Bloggerinnen ihre eigene Make-up-Kollektion rausbringen und eine Menge Geld verdienen mit, muss ich ehrlich sagen, hat seine Berechtigung bestimmt, aber ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Es ist einfach nur noch alles gleich. Ich sehe keinen Unterschied mehr, bei welcher Glitzerpalette, wo der Unterschied sein soll. Und die Farbe ist ja ach so toll und es ist alles, ja. Aber sie machen eine Menge Geld, damit soll es ihnen gegönnt sein, ja. Das hat sich verändert, würde ich sagen.
Was denkst du, wie sich die Jobs künftig verändern werden?
Kommt drauf. Ja, ich glaube nicht, dass sich, also viele Visagisten von damals haben mir natürlich erzählt, dass es früher irgendwie, die haben in Versace-Shows und geschminkt und sowas, haben gesagt, hey Maria, das war nur, da gab es krasse Aftershow-Partys und man hat mal Sachen geschenkt gekriegt, dass es viel mehr so dieses Good-Life-Feeling war, glaube ich. Es ist jetzt mehr so industriellere Abfertigung, aber es ist mehr, man trifft sich, man arbeitet, man hat ein Projekt, man zieht es durch und es ist nicht mehr so dieses Gesamt-Fashion-Leben. Obwohl, wer weiß, vielleicht kommt es auch wieder zurück. Das ist ja das Tolle, ich glaube, es kommt immer drauf an, für welches Brand oder für welche Marke du arbeitest. Da kannst du dich auch hinbewegen. Du kannst sagen, ich will mich spezialisieren auf Street-Hair-Make-up oder ich will mehr in diese Glamour-Richtung, Fashion, alles. Da, du kannst dir dein Klientel dementsprechend aussuchen und ich glaube, da sind die Unterschiede dann auch.
Würdest du einen Einfluss grundsätzlich durch Social Media sehen, in dem Sinne, als dass es für jeden einfach geworden ist, sich zu produzieren, aber auch relevant geworden ist, sich zu unterscheiden? Hat das, was macht das? Was beobachtest du da?
Ja, dass man auf jeden Fall schneller mit sich spreaden kann, seine Marke sich selber vermarkten kann, wie man möchte. Aber es ist natürlich auch ein enormer Überfluss an Leuten, da viele gute, kreative Leute. Ja, und dieses anders sein, aber nicht in dem, ich will jetzt unbedingt anders crazy sein, sondern natürlich anders sein, weil es von deinem Charakter gegeben ist, das macht nochmal den Unterschied. Und ich glaube, das spürt man in den Arbeiten, in den Fotografien oder in dem Make-up, das merkt man, wenn Leute authentisch sind und auch dafür einstehen, für was sie arbeiten und sich nicht, natürlich macht jeder mal Jobs, wo man sagt, ey, es geht hier nur ums Geld, es ist jetzt keine kreative Herausforderung für mich oder, aber hauptsächlich Jobs zu machen, wo man sagt, ey, ich stehe dahinter, ist cool, ich liebe die Leute in der Crew und das Produkt. Ja, ich glaube, das macht den Unterschied.
Welches Projekt, welches Thema oder vielleicht auch welche Person, welche Persönlichkeit würde dich perspektivisch interessieren?
Also bei mir ist es so, ich merke immer erst, dass mich eine Person interessiert oder flasht, wie ich das so in meiner Sprache sage, wenn sie vor mir steht. Ja, mit der Ausstrahlung, mit der Gestik, wie sie redet, Körperhaltung. Es war zum Beispiel vor 2 Wochen durfte ich die Lagarde schminken, die neue EZB-Chefin. Und das war so eine Hammererscheinung, diese Frau. Die kam in den Raum rein und war sehr präsent, toll angezogen, stilvoll. Ja, eine wunderschöne Persönlichkeit, würde ich sagen. obwohl ich nicht die Hintergründe politisch oder wie sie da hingekommen ist. Also ich habe mir, natürlich recherchiere ich immer vorher ein bisschen, habe mir ein paar Interviews angeguckt, das ist, gehört auch zu meinem Job dazu, aber ja, ich urteile den Menschen so, wie er direkt vor mir ist, so von der Energy. Und sonst so neue Projekte bin ich echt gerade so fokussiert auf meine Fotografie, muss ich ehrlich sagen. Das hat mir so eine neue Freude in Leben gegeben. Ja.
Was macht dir da Spaß? Was gibt's dir?
Das ist so cool. Eine Freundin von mir hat mir gesagt, Maria, in deinen Bildern fängst du irgendwie deinen Charakter ein. Und ich habe mir das nochmal angeguckt und dachte so, ja, stimmt irgendwie. So dieses Connecten mit Menschen, dass ich dann, ich gebe manchmal so paar kleine Anweisungen. Und muss ehrlich sagen, ich arbeite auch oft mit, oder ich fotografiere oft Menschen, die mir nah sind. Und auch gerade bei Shooting habe ich dann immer nur mal kurze Zeit, irgendwie jemanden zu fotografieren. Und dieser kurze Moment, was einzufangen, wo die Augen sprechen, ja, und der Gesamt, ja, natürlich auch die Gesamtinszenierung eines Fotos, das ist für mich schon so, wow, krass. Und ich fotografiere das ja irgendwie alles analog in so einem kleinen Yashica T4, wo man nicht sehen kann, was sofort dabei rauskommt. Und manchmal ich auch vergesse, was ich fotografiert habe. Und es ist dann jedes Mal so, wow, ah ja, cool, ja, genau, da war ich da. Weil es dauert manchmal, bis ich die Sachen irgendwie zur Produktion gebe, sozusagen, dass sie entwickelt werden, die Filme. Und das ist schön, diese Überraschung und dann auch zu sehen, boah, krass, der Ausschnitt. Und ich finde, dass man mit so einer kleinen Kamera manchmal so, dass der Ausschnitt so krass, also cool. Ja, da bin ich so, denke ich mir manchmal, ja, hat schon was.
Fotografierst du ausschließlich Menschen?
Nee, doch, obwohl, lass mich mal kurz überlegen. Nee, ich fotografiere auch. Teilweise habe ich schon andere Sachen fotografiert, aber ich habe schon mehr Bezug mit Menschen, muss ich ehrlich sagen. So liegt vielleicht auch in meinem Job, so dass Gesichter und Ausdruck mich sehr interessieren. Ja. Und was ich auch mag, weil ich ja so viel damit zu tun habe, dass immer alles schön aussehen soll, möchte ich in meinen Fotos gerade nicht was Provokatives, Hässliches, würde ich jetzt nicht sagen, aber Mut zur Hässlichkeit. Im positiven Sinn kann man das sagen. Also Mut zur Hässlichkeit kann ja auch wieder schön sein. Das versuche ich irgendwie in den Fotos auch so einzubauen. Ja.
Wie kommst du zu dem Thema?
Mut zur Hässlichkeit? Mhm. War schon immer in meinem Kopf, weil ich mich das so gelangweilt hat, dass immer diese sichere Schienen gibt, was natürlich vielleicht auch sich am besten verkaufen lässt, klar, aber ich dachte immer so, es ist toll, wenn man mal auch, weil es gehört zu uns dazu, auch die hässliche Seite, dass es ein Teil von uns ist. Und ich fände es schön, wenn man das beides rauslassen dürfte, ohne dass das andere dann so, oh ja, das ist ja jetzt eklig, oder dass man das verurteilt, was ich natürlich auch mache. Ich ziehe mich da nicht raus. Ich bin auch sehr geprägt, jahrelang durch die Medien und durch meinen Job auch, immer auf diese schönen Sachen fokussiert zu sein. Und ich merke, dass ich manchmal mein Auge neu schulen muss, um zu sagen, ey, das ist auch schön. Und es hat gedauert, aber es hat auch was mit einem eigenen Selbstprozess zu tun, weil man sich dann auch seine hässlichen Seiten ja, eingestehen muss und die sozusagen sagen muss, ey, ich liebe euch trotzdem so, obwohl dein Gesicht gerade hässlich und matschig aus. Manchmal lache ich mit mir, wenn ich morgens aufwache. Das ist so eine Art von Arbeit für mich. Ich stehe morgens auf und denke so, okay, Maria, heute läuft es nicht so bei dir, aber ist okay. Und dann fange ich an, erstmal so darüber zu lachen. Das ist so eine Form von mir, mich diesen hässlichen Seiten anzunähern, was aber okay, also ist gut. Das ist eine gute Therapie, sollte jeder ausprobieren. Was überlegst, ob du auch so Phasen, ja, Tage hast?
Nein, der Gedanke berührt mich, weil wir ja eigentlich in einer Welt oder Gesellschaft meiner Meinung oder meiner Wahrnehmung eher leben, wo es um Optimierung geht.
Ja, genau, das ist das Problem.
Egal in welcher Hinsicht. Ne? Ja. Ich will in meinem Job immer besser werden. Wenn ich einen Fehler mache, dann überlege ich mir, wie mache ich ihn morgen nicht mehr. Wenn ich einen körperlichen Makel habe, dann versuche ich den zu vertuschen, zu überdecken, abzulenken. Also das ist immer so diese Frage, wie kann man besser werden? Und ich finde den Gedanken per se nicht schlecht, aber mich berührt eigentlich der Punkt vielmehr, das auch irgendwie anzuerkennen und für sich selber einen liebenswerten Umgang damit zu haben. weil ich mir nicht immer sicher bin, ob dieser Selbstoptimierungszwang, der ist nicht aus uns selbst heraus bestimmt. Dann fände ich es okay. Also wenn ich als, was weiß ich, wenn ich mir Ziele stecke, ich will 5-mal pro Woche laufen statt 3-mal, dann ist das etwas, was von mir kommt. Wenn mir jetzt jemand sagt, du sollst abnehmen und deswegen 5-mal pro Woche laufen, ich gehe deswegen 5-mal pro Woche laufen, dann finde ich das schwierig. Und da einen liebevollen Umgang mit sich selbst und den Facetten zu schaffen, die vielleicht auf den ersten Blick nicht immer dem Ideal entsprechen, das hat mich gerade berührt. Da bin ich gerade gedanklich.
Ja, oder zu sagen auch, dass man gewisse Sachen erreichen möchte, aber der Ist-Zustand ist gerade super. Wir sind ja immer darauf konzentriert oder fokussiert, dass der Ist-Zustand nicht okay ist und wir was verändern müssen. Und das nimmt uns so viel Zeit weg. Ich meine, ich kenne das von mir selber. Wie viele schöne Momente habe ich irgendwie verpasst, weil ich dachte, ach, das und das. Bullshit. Der Ist-Zustand ist jetzt, ich meine, wie viele Jahre hat ein Mensch auf diesem Planeten? Das ist auch nur ein Sekundenschlag, wenn man sich die ganze Geschichte anschaut. Und wir müssen lernen, das nicht so sehr auf die Oberfläche zu fokussieren, sondern zu sagen, ey, ist es jetzt einfach so, wie es ist? Und ich versuche, das Beste draus zu machen. Und nicht immer zu sagen, ich muss das dabei haben. Das ist ja das ganze Problem. Ich muss das haben, ich muss das machen. Ich muss auch diese ganzen Selbstfindungsphasen, sorry, ich habe auch alles durchgemacht, von Yoga und ich war in Indien, bla bla bla. Jetzt im Nachhinein sage ich, okay, war wichtig, aber es ist nicht so, das kann auch krank machen. Dieses ganze, oh ja, geistige und wir sind alle in Zen-Modus und machen Yoga und Bullshit. Fangt erstmal an, auf der Straße mit euren Mitmenschen cool zu sein und auch so diese ganze Fairtrade-Bewegung, ja, aber die Kassiererin an der Kasse irgendwie dumm anmachen, weil es nicht schnell genug ist und du stresst andere Menschen und dadurch bekommen sie Krebs oder werden psychisch krank, weil wir einfach keine Zeit haben für ein Miteinander und das ist das, was, wo man viel mehr dran arbeiten sollte, anstatt optisch sich zu optimieren oder geistig irgendwie ein buddhistischer Zen-Meister zu werden, ja. Ja, wenn wir es nicht mal hier hinkriegen, irgendwie vor unserer Haustür, haben wir versagt. Ja. Ist jetzt sehr weit weg von dem Thema. Ich schweife eben manchmal ab. Das ist
das darf auch so sein.
Ja.
Was sind das denn für Hüte und Rollen, die deine Kunden dir gerne aufsetzen?
Also sehr gute Frage.
Neben dem Auftrag, Haare zu schneiden, Make-up aufzutragen, etwas zu entwickeln. Ich meine eher so die unausgesprochenen Hüte und Rollen, die man dir so zuschreibt. Welche sind das?
Also viele habe ich mir auch bewusst selber genommen, aber viele, ein Teil davon ist auch zum Beispiel, dass man sich um ja, das Model an sich zum Beispiel kümmert. Für gute Laune herrscht, wenn man spürt, dass irgendwie jetzt gerade alle ein bisschen müde werden. Ja, so eine Person, die sich um das Wohlbefinden der Crew kümmert. Ja, was ich auch echt gerne mache, finde ich toll. Außer wenn ich jemand nicht so wirklich wünsche, oh ja, dann mache ich einfach nur meinen normalen Job. Aber sonst, doch, finde ich das toll, dass ich so ein... Ja, dass ich so Take-Care-Girl bin, würde ich sagen. Ja.
Versuchen dich Menschen manchmal auch in so eine als Psychologin zu nutzen, ja, als Lebensberaterin, als Beichtmutter.
Ja, ich weiß Sachen, du, die wissen so, die werden so mit einigen Familienmitgliedern nicht geteilt. Ich wirklich, das ist krass. Also das verblüfft mich sehr oft, wie schnell Leute mir ihr Herz ausschütten. Aber auf der einen Seite denke ich mir, verstehe ich auch, weil ich bin eine sehr vertrauenswürdige Person. Also wirklich, ich bin auch, dass ich Tipps vom Herzen gebe. Manchmal beschäftigt mich das extrem, was mir manche Menschen sagen, in was für Situationen sie sich begeben und sich selber fertig machen, wo ich mir denke, boah, schade. Also das ist, ja, dass manche Menschen so einen schwierigen Weg wählen. Aber es ist oft auch ein ganz toller Austausch, muss ich sagen, wo man voneinander lernt und sagt, ey, ich habe die Issues und die Probleme. Und ja, ich auch, ich kenne das. Und dass man so merkt, dass man nicht, ist auch wieder so Klischee, aber dass man nicht alleine ist bei vielen Sachen. Das ist ja, dass man dadurch lernt, dass man normal ist in gewissen Sachen, wo man denkt, ey, ich drehe jetzt hier durch, das ist das, was ich hier durchmache, ne? Aber das ist so, nee, habe ich auch schon erlebt. Und das ist cool, das ist wichtig, finde ich, dass man das auch von Auge zu Auge klärt und nicht nur alles in seinen Instagram-Stories irgendwie teilt und jeder hat da kluge Sprüche, aber es ist wichtig, die Kommunikation im Real Life auch durchzusetzen. Und das darf ich, Gott sei Dank, durch meinen Job, ja, passiert mir das oft. Das ist cool, ja.
Halt da manchmal etwas auch in den Feierabend mit hinein nach, was du hörst?
Ja, ja, extrem doch. Weiß ich, höre Sachen, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Von Betrügen, von heimlich Kinder mit jemand anders, wo die Frau, also so extreme Sachen, die wirklich, oder Mädels, ey, ich will mich umbringen. Oh, ich habe Sachen erlebt, das ist, ja. Wo ich aber auch lernen musste, dass ich nicht die Verantwortung für alles habe. Das habe ich sehr lange dran arbeiten müssen, weil ich das auch in meinem Freundeskreis extrem auch hatte, dass mir Sachen dann wirklich Urlaube verdorben worden sind, wo ich mir sage, wie konnte sie nur, wie konnte sie diese Entscheidung treffen, wo ich wirklich so mitgefühlt habe und ich gemerkt habe, nee, Maria, du musst dich da ein bisschen zurücknehmen, es ist alles, du kannst die Welt nicht retten, alles ist okay, du kannst einen guten Impuls setzen mit Ideen, aber mehr geht auch nicht. Das ist wirklich wichtig, sonst verliert man sich da drin.
Das hört sich auch nach sehr viel Reifung
ja.
an, was auch ein gutes Stichwort ja. ist. Inwiefern, was bedeutet Erfahrung in deinem Beruf? Wie hast du dich im Laufe der Jahre hinsichtlich deiner Erfahrung verändert? Mhm.
Sehr. Wenn ich überlege, wie ich meinem ersten Modell die Haare geschnitten habe. Ich habe, glaube ich,
hast du noch ein Foto davon?
Weil du hättest keinen Unterschied gesehen, weil ich habe 3 Stunden an dem, ich weiß noch, das war so ein Student hier aus Bockenheim, ich habe 3 Stunden an seinen Haaren geschnitten und du hast keinen Unterschied gemerkt, weil ich so Angst hatte, zu viel abzuschneiden. Ich war immer so eine vorsichtige Haarschneiderin.
Das war millimeterweise genau. vorgegangen.
Was ich jetzt auch immer, weil für mich ist, ich finde immer die perfekte Länge, zum Beispiel auch in einem Longbob oder in einem Pony, ist für mich sehr wichtig und deswegen taste ich mich sehr ran. Ich bin eine sehr vorsichtige Längenrandtasterin, würde ich sagen. Ja, deswegen, das ist mir noch geblieben. Aber ich bin mir sicherer in den, eigentlich in allen in den Farben, welche Farbe zu wem passt. Das ist, wenn du das so lange machst, diesen Job, und ich meine, Friseurin mache ich ja an sich schon, 13 Jahre. Die Make-up-Sachen mache ich jetzt 5 Jahre. Also da bist du, da weißt du jeden Hauttyp. Du weißt ölige, fettige Haut. Du weißt, wie Haare zu bearbeiten sind. Ich habe mich auch sehr spezialisiert auf Afrohaare, was mir enorm viel Spaß macht, weil sehr viele Leute in meiner Branche in Deutschland Angst davor haben oder sich nicht rantrauen, auch die Haare zu schneiden, weil, weiß ich nicht warum, aber es macht sehr viel Spaß und verschiedene Gesichter schnell Sachen umzusetzen, die nicht immer überladen sein müssen, nicht immer zu viel, aber mit kleinen Sachen viel zu verändern, finde ich toll. Ja. War das die Frage? Nein, aber egal. So voll wieder ausgeschaltet. Ja, aber auf jeden Fall bin ich bin sehr sicher in meiner Arbeit, was wichtig ist auch für meinen Verkaufswert. Das hört sich jetzt blöd an, aber ich weiß noch, wie ich mich am Anfang so unterm Wert verkauft habe, was, glaube ich, auch ein Frauending ist. Bei vielen Frauen, dass sie nicht wissen, dass sie so gut sind und dass sie sich so unterm Wert verkaufen. Und das habe ich gelernt, dass ich jetzt weiß, was mein Wert ist und ich verkaufe mich auch nicht mehr drunter. Und das ist, und die Leute zahlen gerne dafür. Ja, das habe ich gemerkt, dass da umso höher der Preis wird, trotzdem zu sagen, ey, doch, gönne ich mir. Du bist die Beste, ich möchte gerne, dass du meine Haare machst oder ich vertraue dir. Das höre ich auch ganz oft von meinen Kunden, das ist echt immer das Schönste, wenn ich sage, so, was machen wir denn heute, auf was hast du denn los? Ich vertraue dir, mach was immer du willst. Und ich denke mir so, wow, cool. Also das ist für mich so einer der größten Komplimente von meinen Kunden.
Also du kriegst da nicht Schnappatmung und oh Gott, was mache ich jetzt? Sondern denkst du, ja.
Ich sag dir, ich erkläre dir mal, ich würde das
die
machen.
Die gibt sich in deine Hände.
Genau. Ja, ich erkläre dann, was Trends sind, was auch zu ihr passen würde, zu ihrem Lebensstil, zu der Länge, von der Haarqualität, weil die Haare verändern sich auch im Winter, im Sommer. Frauen, die ihre, das hört sich jetzt blöd an, nach der Schwangerschaft sind die Haare anders. Ich habe Frauen, nach Chemotherapien sind die Haare anders, die muss man anders bearbeiten. Also es verändern sich so viele kleine Sachen, Pille wird abgesetzt, die Hormone werden neu aufgebaut. Also wirklich Haare, ich kriege sogar mit, wenn die Frau ihre Periode hat, weil die Farbe anders aufgenommen wird. Das hört sich jetzt scheiße an, aber es ist so. Ja. obwohl ich immer dieselbe Farbe nehme. Deswegen frage ich meine Kunden oft vorher, danach. Genau, so Sachen. Es ist immer alles zu berücksichtigen, was der Erfahrungswert wieder mit sich bringt.
Wie sieht denn das Geschlechterverhältnis in deiner Branche aus? Gefühlt, subjektiv, ungefähr. Wie viel Prozent Jungs, wie viel Prozent Mädels?
50-50 auf, also wohl in der Friseurbranche. Nee, warte mal. Ja, 60-40. Bisschen mehr Frauen. Ja.
Warum denkst du, ist das so?
Ja, weil natürlich die Friseur- oder die Beauty-Industrie immer noch mit diesen mehr mit Frauen zu tun hat. Und gleich dann auch das Klischee mitkommt, wenn irgendwie ein Mann das macht, dann muss er ja gay sein oder ist zu weich. Und das ist so, was totaler Bullshit ist, ja, weil es gibt in dem Bereich kann man ja auch sehr vielfältig und glaube ich auch als Mann nochmal eine Frau ganz anders betrachten und glücklich machen in dieser Branche. Also nicht anders in dem Sinne, sondern einen anderen Blick hat.
Wie jetzt genau?
Einen anderen Blick hat für das weibliche Geschlecht sozusagen. Und das eher vom Männerblick aus macht dann, genau. Wo ich oft Männer, gerade Friseurmänner kennengelernt habe, die oft sehr klassisch arbeiten und den Frauen auch oft immer nur diesen, ja, die wird ein Bob stehen, also so eine geheime Fantasie, glaube ich, ausleben möchten an vielen Frauenköpfen. Also ist jetzt nicht bei allen, aber bei vielen. Oder oft auch so dieses Ausnutzen, dass sie auch den Frauen sehr nah sind und oft auch ein bisschen so dieses Sexuelle mitschwingt, was ich beruflich gar nicht mache. Ja, also bei mir geht es nur um, ich mache dich schön und fertig ab. Genau.
Also ich habe, was ja völlig offensichtlich ist, du hast verschiedene Hüte auf, du bist in verschiedenen Rollen unterwegs. Von daher ist die Frage ein bisschen schwierig, wahrscheinlich sogar daneben, wie ein typischer Arbeitsalltag aussieht. Vielleicht können wir das ein bisschen weiter fassen. Hast du geregelte Arbeitszeiten? Halbwegs geregelte Arbeitszeiten?
Nein, das finde ich gut so. Ich finde es toll, dass es immer unterschiedliche Arbeitszeiten gibt und dass es auch immer unterschiedliche, ja, Shootings sind. Das Problem ist manchmal natürlich, sein Privatleben darauf ein bisschen aufzubauen. Oder wenn mir irgendwie Freunde schicken, hey Maria, ich habe Geburtstag oder ich habe dann Essen, ich würde dich gerne einladen. Immer mit Vorbehalt sage ich so, ich würde kommen, aber wenn ich in ein Shooting reinkomme, weißt du Bescheid, geht nicht. Und das ist immer so, dass man sich dann so natürlich den Shootings nachplanen muss. Arbeitszeiten gibt es bei uns. Also die Produktion muss fertig sein, dann hast du Feierabend. Ich habe schon Drehs 3 Tage hintereinander, die jeweils 13, 14 Stunden gedauert haben. Ich habe teilweise am Anfang hier im Laden durchgearbeitet und dann habe ich mich in den Zug reingesetzt, bin nach München gefahren, habe da kurz habe nicht mal gepennt, im Zug habe ich gepennt, dann kam ich morgens an, dann bin ich direkt irgendwie zur Location, habe da durchgearbeitet, also fast 30 Stunden auf dem Bein gewesen, ja. Das kann ich ehrlich gesagt nicht mehr so gut machen, weil ab einem gewissen Alter ist man auch so ein bisschen ermüdet, wenn man das zu oft macht und ich versuche mir auch oft, wenn ich so krasse Produktionen habe, 1-2 Tage frei zu nehmen, um wieder Energie zu tanken, was sehr wichtig ist. Weil du bist auch erstmal, du fällst wie in so einem Loch danach. Du bist wie auf 180 die ganze Zeit unterwegs, powern weiter und auf einmal, wow, 2 Tage frei, was mache ich denn? Schlafen geht jetzt auch noch nicht, weil eigentlich bin ich fit. Das kennt aber jeder Freelancer. Ich meine, da gibt es ja die Kameraleute, die Cutter, das ist so großen Bereich, also großes Team, die kennen das alle, ja. Ja.
Für was bist du denn in dem Zusammenhang deinem Freundeskreis, deinem privaten Umfeld besonders dankbar?
Dass sie alle meine Phasen durchmachen im Leben und mich trotzdem so supporten. Dass sie versuchen, mich immer auch zu unterstützen, wo sie können, auf jeden Fall. Was ich aber auch tue, ich versuche auch so viele Leute wie möglich, die auch gerade in diesem kreativen Bereich sind, immer unterzubekommen, weil ich hinter denen stehe, hinter deren Arbeit und sie ja als Menschen auch toll finde. Und ich hatte auch schon das Vergnügen, mit einiger meiner Freunde für eine große Produktion arbeiten zu dürfen und es war echt doppelt gesegnet, sage ich dann immer. Ja, es war echt toll.
Was war für dich da so ein persönliches Highlight?
mit einer meiner besten Freundinnen nach Dubrovnik zu fliegen. Da waren wir eine Woche und haben zusammen geshootet. Dann hatten wir danach noch eine tolle Produktion, 2 Tage hintereinander mit Patientinnen von der Klinik. Das war auch wunderschön, sehr emotional, weil da ging es viel um persönliche Sachen der Patientin, was uns sehr berührt hat allen zusammen. Es waren 2 wunderschöne Tage mit ganz toller Energie auf jeden Fall. Ja. Ja.
Bist du in dem Künstlerkollektiv noch aktiv?
Leider nicht mehr. Das war, du meinst
P-Connection,
ja. Pussy Connection. Das war eine tolle Zeit. Wir haben eine wunderschöne Ausstellung gehabt. 3 Tage. Da habe ich ja ich hatte so Spruchteller. Alte Teller von meiner Oma, die ich mit Extremsprüchen beschriftet habe. Das war einer meiner ersten.
Ich habe einen vor mir.
Okay. Ja, genau. Und die kamen echt gut an. Das war witzig, weil das war wieder so ein Ding, damit habe ich gar nicht gerechnet. Genau. Bleib mal locker, Lan, genau. Mein Bestseller war Deine Mutter, auch hässlich.
Große Überraschung, dass das der Bestseller war.
Den habe ich auch meiner Mutter zum Geburtstag geschenkt. Da hatte ich noch, was war das? Ich hatte so einige Sprüche, ich weiß es gar nicht. Aber war echt witzig, wie gut es ankam. Auch am ersten Tag war einer, ich will deine Teller kaufen. Und ich war so, oh Gott, was soll ich dafür nehmen? Ich wusste gar nicht, ich war gar nicht vorbereitet, weil ich dachte so, du machst einfach mal hier so ein paar Tags auf die Teller und es kam so gut an. Und es gab auch viele Leute, die dann irgendwie vorbeigelaufen sind. Das war so geil, weil ich habe mir die Reaktion der Menschen so gerne angeguckt, ja, weil die wussten ja nicht, dass ich diese Teller gemacht habe. Und da gab es so viele, die dann irgendwie im Kopf schütteln, das geht ja gar nicht. Und voll viele so, oh, obercool, fotografiert, bei Instagram gepostet. Also es war so, ja, es gab alles. Das war echt ganz cool. Nee, aber das war wirklich wunderschöne 3 Tage. Ich werde das niemals vergessen, weil wir haben in der kürzesten Zeit so was Tolles auf die Beine gestellt. Es war während der IAA und trotzdem war bei unserem ersten Tag die Hütte voll. Wir hatten geile DJs da, die Leute haben getanzt. Wir waren wie so eine geile Underground-Party, die es schon seit Jahren nicht mehr in Frankfurt gab. Ja, das war echt toll. Und ja, mit 2 Mädels bin ich noch in Kontakt. Mit der einen, das ist die Betty, mit der ich sozusagen auch diese Projekte mache. Das ist geblieben, ja, genau.
Okay, Maria.
Ja.
Ich sage ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für deine Gastfreundschaft, dafür, dass ich heute Abend in deinem Laden Gast sein durfte.
Der Laden von meiner Mama.
Der Laden von der Mama. Mit Kuchen und Kaffee und Getränke. Sensationell. Tausend Dank auch für deine ganzen Einblicke. Und das eine oder andere nehme ich gerade mit, deswegen bin ich gerade ein bisschen langsam. Dankeschön.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Oh, wow.